Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über Australier, die denken, dass Krypto ein besseres Investment ist als Immobilien. Wir sprechen über die Nachricht aus El Salvador, dass Bitcoin eventuell ein Zahlungsmittel wird. Die EZB möchte den digitalen Euro pushen. Deutschland macht sich an die Umsetzung der FATF-Travel-Regeln. Und Square investiert 5 Millionen US-Dollar in offenes und sauberes Kryptomining. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz, ganz wichtig, das Voting für die nächste Analyse läuft noch heute bis 17 Uhr. Momentan ist Polkaswap, DeFi auf der Polkadot-Plattform, ganz weit vorne mit 38%. Danach dicht gefolgt von Chainlink die Update-Analyse zum Orakelkönig. Wenn ihr also da noch eine andere Analyse sehen möchtet, könnt ihr das natürlich machen, indem ihr entsprechend auf YouTube votet. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, Leute, das Gewinnspiel für eine Krypto-Wallet läuft noch weiterhin an. Die Details dazu findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung bzw. auf bluealpineresearch.com/Gewinnspiel. Springen wir in diese erste News Story, und zwar geht es um eine Umfrage, die die Kryptobörse Kraken in Australien lanciert hat, bei welchem sie unter anderem eher junge Leute befragt haben bezüglich Investment in Immobilien, Krypto und andere Produkte. Und gemäß dieser Umfrage sieht es so aus, dass 22% aller jungen Australier denken, dass Krypto-Investments grundsätzlich ein sicherer Wert sind, um für ihre Hypothek zu sparen bzw. für den Hauskauf zu sparen. Und ehrlich gesagt überrascht mich das nicht sehr stark, denn wenn wir so ein bisschen die Preise quer über unterschiedliche Vermögenswerte anschauen, dann sind die Aktienpreise auf einem Höchststand, Immobilien sind für junge Leute fast nicht mehr erreichbar bzw. nur mit Expertise kommt es effektiv zum Verständnis, und dann haben wir eine Art neue Vermögensklasse, wenn wir jetzt mal die traditionellen Investments wie irgendwie Obligationen oder andere derivative Produkte entsprechend außen vor lassen, dann kommt sehr schnell das Thema Krypto natürlich auf. Und fragt mal so ein bisschen in eurem Freundeskreis herum und fragt mal so ein bisschen, wie die Portfolios rein prozentual aussehen. Ich würde behaupten, dass neben den Aktien die Kryptos immer mehr einen wichtigeren Punkt einnehmen. Bedeutet natürlich nicht, dass jetzt alle jungen Leute jetzt nur noch in Kryptos investieren, natürlich nicht. Aber es bedeutet, dass die Leute nun mehr und immer mehr auf Krypto setzen werden, weil es auch rein performancemäßig in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir noch einen größeren Influx von Leuten in die Kryptobranche erleben werden in den kommenden Monaten und Jahren. Hat natürlich auch sehr, sehr viel mit dem Bitcoin-Preis und den Schlagzeilen in den Medien zu tun. Als nächste News Story sprechen wir über etwas ganz, ganz Spannendes aus El Salvador. Jetzt hat letzte Woche die Bitcoin-Konferenz in Miami stattgefunden, und da gab es eine Präsentation von dem Gründer von Strike. Strike ist eine Firma, die ein Bitcoin Lightning Network Produkt gebaut hat. Das nennen sie eben Strike, und es ist mit dem relativ einfach und schnell möglich, Bitcoin um die Welt zu senden. Das Problem ist bei Strike einfach, dass es noch nicht überall verfügbar ist. Und deshalb ist das Testen ein bisschen schwierig. Jetzt wurde an dieser Präsentation aber entsprechend der Präsident von El Salvador kurz vorgestellt, und es wurde announced, dass dieser Präsident entsprechend eine Gesetzesänderung durchbringen möchte, beziehungsweise den Vorschlag mal durchgebracht hat, um Bitcoin als sogenanntes Legal Tender zu akzeptieren. Jetzt, für was steht Legal Tender? Das bedeutet übersetzt grundsätzlich, dass es einfach Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren würde, beziehungsweise die rechtliche Grundlage legen würde, um Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert zu machen. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Steuern bezahlt oder in einen Laden geht, dass rein theoretisch Bitcoin akzeptiert werden muss. Das hat natürlich gewisse Konsequenzen, aber sehr, sehr interessante Konsequenzen. auf der einen Seite natürlich im Thema Buchhaltung und wie der Staat El Salvador international vorgeht, wenn es um Zahlungen geht. Das heißt, sie bieten dann plötzlich auch Bitcoin-Zahlungen an, wenn es um Schuldenbegleichung oder um Kredite oder um sonstige Themen geht. Und das, glaube ich, haben wir so weit zumindest noch nicht geschafft auf der Welt. Und immer wenn die Leute sagen, ja gut, aber Indien und China und die USA etc., diese Länder werden sehr wahrscheinlich die letzten Länder sein, die Bitcoin irgendwie so großflächig akzeptieren werden. Von daher glaube ich, dass es von genau diesen kleineren Ländern herkommen sollte. Und ich glaube, das wird noch ganz, ganz wichtige Konsequenzen und Implikationen haben, die wir in den kommenden Monaten, sehr wahrscheinlich eher in den kommenden Jahren erleben werden. Und ich glaube, ist auch das ein sehr, sehr bullisches Zeichen für Bitcoin. Als nächstes springen wir nach Deutschland, nämlich die EZB, die Europäische Zentralbank, möchte den digitalen Euro als Konkurrenz für künstliche Währung etablieren. Jetzt sage ich zwar Deutschland und der Fokus war jetzt grundsätzlich Deutschland, hauptsächlich auch wegen der FATF-Regel, aber natürlich bezieht sich der digitale Euro grundsätzlich auf den gesamten Euroraum. Und das Interessante hier ist, dass man in einem neuen Bericht der EZB aufgezeigt hat, dass man eben die Konkurrenzsituation von Technologiefirmen, das heißt Facebook und Google etc., nicht im Bereich internationalen Zahlungsverkehr dulden sollte, weil das entsprechende Konsequenzen haben könnte. Jetzt wurde natürlich standardmäßig bis heute Geld, auch sei es digital oder physisch, spielt nicht mal eine Rolle, wurde Geld eigentlich nur von Zentralbanken und von den Ländern selber rausgegeben. Mit Krypto könnte sich das rein theoretisch ändern. Mit den Stablecoins sehen wir schon gewisse Änderungen da in diese Richtung. Natürlich sind die Stablecoins nicht komplett dezentralisiert, aber sie sind eben meistens in Kontrolle von einer oder mehreren Firmen und nicht von effektiv den Staaten. Und jetzt hat es so ein bisschen eine ähnliche Bewegung gegeben im Euroraum, wie beim Thema Identität und Logins. Wir hatten ja bei den sozialen Netzwerken immer wieder dieses Login with Facebook, also eigentlich den Facebook-Login zu nutzen, um sich bei einer Plattform anzumelden. Und das war auch schon Grund für viele Länder, ein eigenes ID-System herauszubringen. In der Schweiz gibt es zum Beispiel die Swiss ID, dafür, beziehungsweise das wurde extrem gepusht mit dem Fokus, hey, wir brauchen etwas, was unabhängig von den großen Technologiekonzernen ist. Beim Zahlungsverkehr wird das sehr, sehr ähnlich ablaufen und ich glaube, deshalb wird es mittelfristig ein bisschen problematisch für Stablecoins. Das heißt, wir können uns nicht zu lange auf das Thema Stablecoins fokussieren, sondern müssen langfristig definitiv auf Kryptowährungen abwandern. Stablecoins spielen aber zum Beispiel in der DeFi-Welt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich erkläre euch das ein bisschen im Detail im DeFi-Kurs. Link dafür findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da geht es nämlich darum, dass viele Stablecoins relativ gute Zinsen nach wie vor verdienen. Das heißt, aus CeFi oder DeFi-Plattformen kann man zwischen 8% und 30% pro Jahr verdienen, nur indem man Stablecoins haltet. Und das ist natürlich um einiges attraktiver, als ich sag mal Euros oder Schweizer Franken auf dem Bankkonto zu halten. Weiter möchte ich euch über die FATF-Regel in Deutschland aufklären, beziehungsweise da kurz berichten. Es gibt nämlich einen sehr, sehr guten Bericht beziehungsweise Artikel im BTC Echo. Den Link werde ich natürlich in die Podcast-Beschreibung geben, bei welcher es um die Financial Action Task Force geht. Diese FATF ist eine internationale Organisation, die sogenannte Empfehlungen an ihre Mitgliedstaaten gibt. Es geht dabei um die Bekämpfung von Geldwäsche und natürlich Terrorismusfinanzierung. Das Wichtige dabei ist, dass die FATF grundsätzlich keine obligatorischen Empfehlungen durchgeben kann. Es sind, wie gesagt, nur Empfehlungen. Man sagt aber, dass die meisten Mitgliedstaaten eben sich daran halten und entsprechend da die Empfehlungen der FATF auch umsetzen. Und jetzt gibt es eine neue Regel, nämlich die FATF Travel Rule. Und da geht es darum, dass wenn ihr von einer Kryptobörse oder eine Transaktion in der Kryptowelt quasi von einer Börse aus tätigt, dass der Sender und der Empfänger entsprechend die Informationen weitergeben müssen. Das bedeutet, dass wenn ihr jetzt eurem Freund oder eurem Nachbar entsprechend Geld senden möchtet, dann wird nicht nur eure Adresse gespeichert bzw. weitergegeben, sondern eben auch die Adresse des Empfängers. Das hat natürlich in Sachen Ideologie und Dezentralisierung hat das gewisse Implikationen, dem müssen wir uns bewusst sein, aber ich glaube sehr wahrscheinlich, dass diese FATF Travel Rule auch durchgeführt wird. Die ganz große Frage ist natürlich, wie wird es im Thema DeFi sein? Diesbezüglich habe ich übrigens noch ein Interview, das ich sehr wahrscheinlich heute Abend veröffentlicht werde auf dem YouTube-Kanal, beziehungsweise morgen wird es dann als Podcast herausgegeben. Und da geht es darum, wie zum Beispiel DeFi-Protokolle versteuert werden, beziehungsweise wie man was entsprechend angeben kann, mit Fokus natürlich auf Deutschland. Und in der letzten News Story sprechen wir noch darüber, dass Square, der Finanzanbieter, etwa 5 Millionen US-Dollar in sogenanntes offenes und sauberes Bitcoin-Mining investiert. Und zwar soll mit Blockstream oder ein Blockstream-Mining-Zentrum aufgebaut werden, das komplett transparent ist und auf erneuerbare Energien setzt. Und ich glaube, dieser Trend, den werden wir immer mehr erleben. Das heißt, wir werden immer mehr Firmen sehen, die ganz transparent sagen, wir setzen auf erneuerbare Energien, auf sauberes Bitcoin-Mining etc. Und das wiederum wird diese Story von Bitcoin ist umweltschädlich entsprechend anpassen. Also ich glaube, da ist definitiv etwas im Wandel und deshalb ganz, ganz wichtig, da die Augen und Ohren offen zu behalten. Hier könnt ihr indirekt mit investieren. Ihr könnt rein theoretisch in Square investieren, ihr könnt rein theoretisch in etwas wie Blockstream oder eben in diese Mining-Firmen investieren, die effektiv auf erneuerbaren Energien setzen. Ich hatte in der Folge letzte Woche auch darüber berichtet, dass zum Beispiel Argentinien bzw. eine kanadische Mining-Firma in Argentinien sehr wahrscheinlich eine Art Mining-Zentrum aufbauen möchte und diese kanadische Firma ist zum Beispiel börsenkotiert. Das heißt, ihr habt rein theoretisch die Möglichkeit, in diese Firma entsprechend zu investieren. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer eine gute Bewertung in dem Podcast-Store und falls ihr mehr zum Thema DeFi erfahren möchtet, wie gesagt, den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung bzw. auf bluealpineresearch.com/Kurse. Dort habe ich den DeFi-Kurs verlinkt. Wer Mitglied ist, bekommt natürlich 50% auf den Kurs. Deshalb lohnt es sich durchaus, den DeFi-Kurs und die Mitgliedschaft zusammenzulösen. Ich wünsche euch einen super Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.